Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Annemone Butt. Ich komme von Kirche in Aktion und bin im Augenblick in Offenbach. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Mikrofone, kann das sein? In Offenbach mit einer Gemeindegründung beschäftigt und leite die an. Habe lange in Frankfurt die Gemeinde geleitet und bin jetzt eben nach Offenbach gezogen, um dort ganz neu anzufangen und nochmal eine neue Gemeinde zu gründen. Und wenn immer man in Gründung ist, da lernt man viele neue Leute kennen und spricht über interessante Sachen, ist so ganz nah am Puls von dem, was Menschen beschäftigt und darf sich auch immer wieder vorstellen. Und dann erkläre ich immer, ich habe Psychologie studiert in Frankfurt an der Uni und evangelische Theologie auf Pfarramt. Ich komme ursprünglich aus Rumänien und so kann das dann weitergehen und weitergehen. Und da hat sich bei uns so eine Geschichte, eine Anekdote entwickelt, ich heute Morgen hier zum Einstieg mitgebracht habe, und die handelt auch von einem Studenten. Ich glaube, natürlich, es war die Goethe-Universität in Frankfurt. Und dieser Student, der ist im ersten Semester, studiert Philosophie, ist direkt neben dem Lehrstuhl für Psychologie, und der ist so ganz neu an der Uni und läuft dort etwas nervös durch die Flure und platzt in ein Zimmer hinein und merkt dann, Mensch, das ist das Büro von einem meiner Professoren. Und der Professor sitzt hinter seinem großen Schreibtisch mit den Büchern im Hintergrund und guckt so auf und guckt diesen jungen Studenten an und fragt, wer sind Sie? Und dann sagt der Student, also mein Name ist der Max und ich bin im ersten Semester und ich studiere Philosophie. Und dann unterbricht der Professor und sagt, nein, ich habe Sie nicht gefragt, wie Sie heißen oder was Sie studieren. Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind. Überlegt er weiter, naja, also ich komme aus Frankfurt und bin hier auch geboren und meine Familie, und wieder der Professor, nein, ich habe Sie nicht gefragt, wo Sie wohnen oder wer Ihre Familie ist. Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind. Und da überlegt der junge Mann, und er wird sichtbar hektischer und ist etwas unangenehm, und dann platzt das einfach so aus ihm heraus. Ich bin auf der Suche nach einer Toilette, und weil ich mich hier nicht auskenne, da habe ich mich bei Ihnen verlaufen. Und dann sagt der Professor, aha, Sie sind ein Suchender. Damit kann ich arbeiten. Und wann immer wir so zusammenkommen, als Gemeinschaft von Gläubigen, an einem Sonntagmorgen, da frage ich mich doch auch manchmal, wie kommen wir denn zusammen? Aus welcher Woche kommen wir? Was beschäftigt uns? Ist da ganz viel Dankbarkeit? Ist da viel Sorge? Ist da Kummer? Ist da Unsicherheit über die nächste Woche? Da gehen so einige Sachen durch unseren Kopf, wenn man hier so ankommt. Mein Gebet ist, dass wir das loslassen dürfen und als Suchende hier sind. Dass wir suchen nach Gott, dass uns das vereint, dass wir hier sind als Suchende. Mögen wir heute unser Herz für Gottes Gegenwart öffnen. Mögen wir ihn gemeinsam als Gemeinschaft suchen. Mögen wir Fremden Raum geben. Mögen wir Grenzen überwinden untereinander und hungrig nach seiner Arbeit in uns sein. Ein Vorbild, ein Glaubensvorbild für mich, das ich heute so als Einstieg gewählt habe, das war ein Mann, ein Prophet und Priester, der lebte und diente in den letzten Jahrzehnten von Südjudäa. Und hatte einen ganz schwierigen Job. Er versuchte, das Volk zu warnen, dass wenn sie so weiterleben, wie sie das jetzt tun, außerhalb der Gebote Gottes, dann wird das ganz schwerwiegende Konsequenzen haben. Und er versuchte das immer und immer wieder zu erklären. Es kam, wie es kommen musste, keiner möchte so richtig hören. Und dann kommt tatsächlich das, was er befürchtet hatte und auch ein Stück weit vorausgesagt. Jerusalem wird zerstört. Es werden die Menschen dort ins Exil getrieben oder geschleppt. Und er selbst, und sein Name ist Jeremia, wird mit dieser fremden Macht den Babylonern ins Gefängnis gebracht. Und sitzt dann in so einer kargen Zelle. Und dieser Mann des Glaubens sitzt in dieser Zelle und weiß auch nicht so recht, wie es weitergeht. Er ist weit weg von seiner Heimat, von allem, was er kennt. Er weiß nicht so richtig, was haben diese Babylonier mit mir vor und wie sieht die Zukunft aus, nicht nur für mich, sondern auch für mein ganzes Volk. Und während er in dieser Zelle sitzt, da erfährt er, dass ein Grundstück zum Verkauf steht, zurück in seinem Heimatland. Und mit diesem Grundstück ist es so, dass da gibt es ein bestimmtes Protokoll, wer das wann kaufen darf und wie das dann genau vererbt wird. Und so Gott will, ist genau dieses Grundstück jetzt mit ihm an der Reihe. Also er wäre der Nächste, der es kaufen kann, oder er lehnt es eben ab und dann fällt das auf den Nächsten dort zurück. Und da überlegt Jeremia ganz lang. In all dem Chaos, in dem Schmutz, in dem Klagen, da wird er erinnert an das 5. Buch Mose und an Gottes Versprechen, das er da gegeben hat. Da hat Gott nämlich versprochen, dass sein Volk in ihr Land zurückkehren wird. Damals war das ein ganz anderes Exil, aber das Versprechen, das steht. Er hat versprochen, dass er ihre Wunden heilen wird, dass er einen Messias sendet und dass die ganze Welt ihn anerkennen wird als König. Also beschließt er, das Grundstück zu kaufen. Und er schreibt das Papier, er zahlt den Preis, er gibt sich alle Mühe, in Jeremia 32 alle möglichen Zeugen zu nennen, die da waren, um zu beweisen, dass das genau so passiert ist und man bezeugen kann, er hat das gekauft, es ist protokolliert. Er legt das Geld dort an, wo sein Herz ist. Und er verlässt sich auf dieses Versprechen von Gott. Und genau das macht ihn für mich zu so einem Glaubensvorbild. Denn Jeremia, der lebt ein Leben, das ist so tief gegründet in dieses Vertrauen in Gott, dass es fast keinen Sinn macht. Also wenn ich überlege, die Leute in den anderen Zellen nebenan oder die Gefängniswärter, wenn die hören, dass da jemand im Gefängnis sitzt, nicht wissend, ob er überhaupt den nächsten Tag überlebt und doch ein Grundstück kauft in einem Land, von dem er nur aus Versprechen hofft, es wieder sehen zu dürfen, dann macht das so überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man rechnet mit Gott. Und das ist meine Einladung heute und das ist meine Frage heute, die ich mitgebracht habe. Wie sieht so ein Leben aus für uns? Ein Leben, das keinen Sinn macht, es sei denn, man rechnet mit Gott. So ein bisschen wie Petrus, als er aus dem Boot gestiegen ist, um Jesus entgegenzulaufen auf dem Wasser. Das macht überhaupt keinen Sinn, es sei denn, du rechnest mit Gott. Oder die Frau, die dieses unfassbar wertvolle Parfümöl über Jesus ausgegossen hat, seine Füße gewaschen hat mit ihren Tränen und getrocknet mit ihrem Haar. Da haben alle am Tisch gesessen und gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Dieses Öl, das hätten wir verkaufen können, was wir damit alles machen können. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Wo immer man über mich redet, wird man über diesen Glauben dieser Frau sprechen. Sie ist auch jemand, deren Glauben, deren Leben keinen Sinn macht. Es sei denn, man weiß, Gott ist Teil der Rechnung. Oder der Junge, der mit seiner Lunchbox, mit ein paar Broten und Fischen vor Jesus kommt und es anbietet, um 5000 Menschen und mehr zu speisen. Man guckt sich das an und man weiß, das macht gar keinen Sinn. Und doch macht es Sinn und wir sehen, dass Gott auftaucht, dass Jesus darin auftaucht. An Ostern, da feiern wir auch etwas, was irgendwie so gar keinen Sinn macht. Ein König, der ans Kreuz geschlagen wird, der dann aufersteht, der neues Leben schafft, ein neues Königreich beginnt. Für ganz viele Außenstehende hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Und doch wissen wir, dass genau darin Gott aufgetaucht ist, sich gezeigt hat, wie sonst nie. Wie wäre es, wenn wir ein Leben führen würden, das keinen Sinn macht, es sei denn, wir zählen auf Gott? Als Kirche in Aktion, da haben wir uns genau diese Frage immer und immer wieder gestellt. Und wir haben uns gefragt, was heißt das so als ganze kirchliche Gemeinschaft? Also nicht nur für mich persönlich, und das muss ich mich fragen, wie sieht das für mich persönlich aus, aber wir haben uns auch gefragt, was heißt das als ganze Gemeinde? Eine Gemeinde zu sein, die Sachen macht und probiert, die vielleicht erstmal so gar keinen Sinn machen, Aber wir glauben, dass Gott darin auftaucht. Dass wenn er von seinem Himmelreich spricht, dann meint er das auch. Und so erinnere ich mich an eine Geschichte, und ich habe ein paar mitgebracht heute Morgen, an eine, da haben wir noch Veranstaltung gehabt in der Bar in Frankfurt, in der Innenstadt, haben da Konzerte gefeiert und zusammen gegessen. Und da kam uns die Idee, wir würden gerne auch Menschen in Obdachlosigkeit helfen und haben da Leute eingeladen, für zu sammeln und was mit zu spenden. Und die Idee, die kam unter anderem, weil ich noch mich sehr stark erinnere, als ich nach Frankfurt gezogen bin, da war ich total überrascht, wie viele Obdachlose es da gibt. Ich kam auch aus eher einem ländlichen Bereich und da kannte man das noch gar nicht so, dass sie so auf der Straße sitzen. Und in Frankfurt, da war das eine Hülle und Fülle von Menschen, die am Straßenrand sitzen, die abends auch nicht irgendwie nach Hause können, sondern die da bleiben und die da auch nach Geld fragen. Und ich weiß noch, ich war gar nicht so richtig sicher, gebe ich da jetzt was, wie viel gebe ich, was mache ich? Könnte ich unendliche Geschichten erzählen. Aber eine hat mich sehr berührt. Und da bin ich mit einer Freundin, nämlich abends haben wir Tee verteilt und sind zu den verschiedenen Leuten gegangen, haben die gefragt, ob sie eine warme Tasse Tee möchten. Es war schon recht kalt und kühl im Herbst. Und dann haben wir einen Mann getroffen, der konnte nicht richtig reden. Und dann haben wir ein bisschen gefragt, woran liegt das denn? Und dann kam irgendwann raus und hat so ein bisschen geflüstert. Da muss man so ganz nah rangehen. Das roch auch total toll, aber man muss so ganz nah rangehen. Und dann kam raus, seine Stimme, die ist ganz schwach geworden, weil er schon so lange nicht geredet hat. Dieser Mann sitzt seit 25 Jahren auf der gleichen Ecke, in der gleichen Straße in der Frankfurter Innenstadt. Und es gehen auch immer wieder Leute vorbei und legen was in seinen Korb, aber keiner redet mit ihm. Und das ist er so vereinsamt und braucht seine Stimme gar nicht mehr. Später haben wir herausgefunden, er heißt Peter und kommt so irgendwie aus dem Berliner Raum. Wir haben uns ein bisschen angefreundet, sind mal wieder hingegangen und dann ging das auch so langsam mit der Stimme. Und dann haben wir uns gefragt als Gemeinschaft, wie könnte etwas aussehen, wie könnte eine Arbeit aussehen, die Obdachlose nicht behandelt wie die, die auf der Straße sitzen, an denen ich vorbeigehe. Denn wenn ich vorbeigehe, da bin ich diejenige, hat das funktioniert? Da gebe ich was und der andere ist der Empfänger. Und das mache ich immer wieder. Aber ich bin immer die Großzügige und der andere ist der, der es braucht. Und das macht was. Aber eigentlich glaube ich ja, dass, das lernen wir an Weihnachten, dass Gott uns auf Augenhöhe begegnet. Und dann müssen wir doch als Kirche auch überlegen, wie können wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und dann haben wir überlegt, was macht man mit Freunden? Mit Freunden geht man essen. Und man geht ins Kino. Wir haben uns überlegt, wie wäre das denn, wenn wir einen Kinosaal anmieten in Frankfurt? Und dann sind wir mitgemacht, sind ins große Metropolis gegangen, haben die gefragt, was kostet das denn, wenn wir hier so einen Kinosaal mieten wollen? Sagt, es kommt auf den Film an und her, haben lang verhandelt, haben was Gutes ausgehandelt, haben einen Kinosaal gemietet. Dann sind wir losgezogen und haben alle Obdachlosen, die wir auf der Straße finden können, eingeladen, mit uns ins Kino zu kommen. Was haben die dann auch gemacht? Und dann weiß ich noch, ich saß hinten und dachte, Mensch, was ein schöner Anblick. Das war dann so ein Saal voller Studenten und Familien und Obdachlose und so eine ganz bunt gemischte Gruppe. Die saßen da jetzt alle. Wir haben Popcorn extra noch so drauf bekommen, das haben sie uns spendiert. Saßen da mit Popcorn und warten auf so einen richtig guten christlichen Film, dass der losgeht. Ocean's 11 haben wir geguckt. Ich dachte, wir müssen ein bisschen Fundraising-Ideen irgendwie auch erkunden. Und auf jeden Fall saßen wir da und guckten diesen Film und haben gelacht und haben geweint und fanden das, und das ist ganz großartig. Warum? Weil wir Menschen auf Augenhöhe begegnen wollen. Weil das macht was mit unserer Identität. Und dann gingen Monate vorbei, es wurde Herbst, Winter, Frühling, war es heißer Sommer. Und ich erinnere mich, wir haben immer noch diese Konzerte gemacht in der Bar in der Innenstadt in Frankfurt. Und da hatten wir an einem Abend, dass ein Teammitglied von uns, bei uns dürfen ja alle Leute mitarbeiten, ein Teammitglied von uns, der hatte irgendwie so einen ganz schwierigen Abend und stand so völlig neben sich und wir hatten den Verdacht, der hat Drogen genommen. Am Abend vorher wahrscheinlich, war aber noch total high. Und dann hat er irgendwie was ganz Wirres gesagt, hat seine Sachen liegen lassen und ist weggerannt. Und wir hatten die Bedenken, dass der sich was antun könnte. Und da habe ich alles liegen gelassen und ein Kollege von mir und ich sind ihm hinterhergerannt. Und das war eine ganz witzige Situation. Der Kollege war schneller, ich musste meine High Heels noch ausziehen und bin dann barfuß quer über die Konstablerwache gerannt in Frankfurt. Und da ist quasi unser Entlaufener so quer durch eine Gruppe von Obdachlosen gesprintet. Und ich hinterher, etwas zurückgefallen. Und dann sehe ich, dass in dieser Gruppe von Obdachlosen, und das war weit über 30 Grad, die hatten auch schon einige an Bier, also das ist schon völlig zu Kopf gestiegen, da ist einer aufgestanden, der hatte einen besonders schlechten Tag und der sah mich und dem gefiel es irgendwie nicht, dass ich so auf die zurannte voller Energie. Da ist der aufgestanden und ich weiß, ich dachte, der sah aus wie ein großer, oberkörperfrei, voll tätowiert, sternhagelvoll, aggressiv und rennt auf mich zu mit den Händen in der Luft. Und ich weiß, ich stand da und dachte, oh wei, das tut weh. So ein Wikinger, das tut weh. Und dann stand ich da und habe noch ein Gebet gesprochen und gesagt, Mensch Gott, ich weiß nicht, was du hier vorhast, aber bitte, bitte, tauch auf. Und als ich da stand und sehe den immer noch so auf mich zurennen, da kam einer so zwischen uns gesprungen und hält den anderen Obdachlosen fest. Und ich merke, das ist auch ein Obdachloser. Und dann hält er den fest und sagt, tu ihr nix, die hat mir Popcorn gegeben. Und ich dachte, oh, krass, da ist Gott irgendwie aufgetaucht. Das war total spannend. Und dann ging das tatsächlich so weiter, dass wir... ich mit diesen beiden dann mich unter den Baum gesetzt habe, in Schatten und haben uns auch unterhalten. Und dann ist das so total umgeklappt. Der ist dann von seiner Aggression so in den Modus gekommen, hat von seiner ganzen Lebensgeschichte erzählt. Seine Mutter ist gestorben, das hat er nie so richtig verkraftet. Und jetzt weiß er nicht wohin und hat seinen Job verloren. Und jetzt ist er irgendwie hier gestrandet. Und dann, lange Geschichte kurz, saßen wir 2 Stunden zusammen, hat geweint. Und wir haben den Abend noch zusammen gebetet. Komplett andere Geschichte. Anderes Ereignis, sehr viel leiser, wenn ich mich daran erinnere, das für mich aber auch so ein Aha-Moment war, dieses auf Gott rechnen, das ist unsere Arbeit im Krankenhaus. Wir haben das auch damals angefangen mit, wie gesagt, diesen Konzerten in der Bar, da hatten wir auch mal die Idee, Mensch, so kurz vor Weihnachten, da gibt es Kinder, die sind so krank, die müssen auch an Weihnachten noch im Krankenhaus bleiben. Und das ist irgendwie schwierig, das ist total schade. Lass uns doch einfach irgendwie Weihnachten ins Krankenhaus reinbringen. Und dann haben wir Leute organisiert, Musiker und einen Clown und Schokobrunnen und haben da einfach einen schönen Nachmittag gemacht mit den Kindern im Clementinenhospital. Und da kam dann nach der ganzen Aktion die Seelsorgerin auf mich zu, eine Dame aus der evangelischen Kirche, und sagte, Mensch, ihr habt das so schön gemacht. Und dann haben uns unterhalten und dann erzählte sie so ein bisschen, dass sie einfach so voll ist, die ganze Woche über mit Seelsorge, dass sie in den Zimmern ist, dass sie die Leute begleitet. Das ist ein sehr geburtenstarkes Krankenhaus, und wo es viele Geburten gibt, da gibt es eben auch, funktioniert es mal nicht so gut. Dann sagt sie, ist einfach sehr, sehr viel mit diesen jungen Familien involviert und schafft es eigentlich gar nicht richtig, Gottesdienste vorzubereiten. So, dann haben wir uns beraten und haben gedacht, naja, vielleicht können wir das ja helfen. Dann haben wir eine kleine Gruppe organisiert von Kirchenaktionen und das denen angeboten, dass wir ab jetzt alle 14 Tage die evangelischen Gottesdienste in dieser Kapelle dort halten. Und das lief soweit gut. Ich habe angefangen, Poster aufzuhängen an der Musikhochschule und dann haben wir so eine Mischung gemacht aus klassischem Konzert und Gottesdienst und musikalische Gottesdienste. Und die meiste Arbeit bestand eigentlich darin, von Zimmer zu Zimmer zu gehen, im ganzen Krankenhaus zu klopfen und freundlich zu fragen, ob jemand kommen möchte. Und die allermeisten haben uns dann wieder rausgeschmissen. Aber manche, die waren ganz dankbar und die sind dann gekommen. Und eine Herausforderung, die wir auch regelmäßig hatten, ist, dass Leute sagen, Mensch, ich kann aber nicht laufen oder ich bin im Rollstuhl. Und dann haben wir gesagt, kein Problem, wir holen sie ab, 6:10 kommen wir vorbei. Es war so ein Abendgottesdienst und rollen sie dann quasi in die Kapelle. Und dann waren das in der Regel so um die 5, 6, vielleicht mal 10 Gäste dort im Kapellengottesdienst. Und ich weiß immer, meine Kollegen haben mir gesagt, also was, so viele Leute, brauchst du Einladungsteams und die Musiker und was eine Arbeit. Und dann sitzen da irgendwie 5 Leute. Ist das denn wirklich so sinnvoll? Und ich weiß, wir hatten aber einen Tag da kam eine Dame, die sagte, also ich habe mit Kirche so gar nichts zu tun, noch nie gehabt. Aber die war so krank, die war gerade eingeliefert worden, weil sie Krebs hat, dass sie im Bett lag und es auch nicht an den Rollstuhl geschafft hätte. Und da haben die Mitarbeiter gesagt, also wenn sie möchten, Dann kriegen wir sie auch im Bett in die Kapelle geschoben. Dann hat sie sich darauf eingelassen. Und dann haben die überlegt und mit dem Hausmeister und alle Schlüssel auf und alle Türen auf und haben die Frau in die Kapelle gebracht im Bett. Und das haben sie nächstes Mal wieder gemacht. Und nochmal. Und beim letzten Mal, als sie kam, da war sie schon so schwach, dass sie gar nicht mal selbst ihren Kopf drehen konnte. Dass sie uns gebeten hat, ihr zu helfen, den Kopf so zu neigen, dass sie der Musik gut zuhören kann. Und ich weiß, dass als wir sie dann zurückgeschoben haben ins Zimmer, ich mich das Gespräch erinnere, dass sie sagte, also ich war ja nie so ein Typ für diese Kirchennummer. Aber diese Musik, die war so schön. Das war wie Himmel auf Erden. Und diese jungen Leute, die mich einfach lieben, die sich so viel Mühe geben, obwohl die mich gar nicht kennen, das ist irgendwie auch wie Himmel auf Erden. Und haben uns noch eine Weile unterhalten und dann hat sie ihr Leben tatsächlich noch Jesus gegeben. Weil Menschen sie so sehr lieben, dass es gar keinen Sinn macht. Aber Gott genau darin auftaucht. Letzte Geschichte aus unserer Arbeit ist für mich auch eine ganz persönliche, und zwar von unserem Café. Wir haben die Gründung in Offenbach im Oktober 19 begonnen. Und Kirchenaktion, unter anderem haben wir uns quasi so darauf eingelassen, wir möchten kein Kirchengebäude haben, sondern wir feiern Gottesdienste an öffentlichen Orten, Restaurants, Cafés und sowas alles. Und das ist total schön, da war erstmal ganz nah an den Leuten und lernt da eben neue Leute kennen. Und dann sind die irgendwie schon ganz aus Versehen in der Kirche. Das sind immer ganz witzige Gespräche, die da so entstehen. Hat aber auch die Gefahr, dass wenn das Café zumacht, pleite ist, umzieht, keine Lust mehr hat, die einen auch wieder rausschmeißen können. So. Und dann mussten wir als junge Gründung in den ersten 5 Monaten 4-mal die Locations wechseln. Da habe ich jedes Mal gedacht, oh wei, also irgendwann machen das Leute ja auch nicht mehr mit, wie machen wir das jetzt bloß? Und dann kam die Pandemie, super für eine Kirchengründung. Und dann irgendwann so im 2. oder 3. Lockdown habe ich gedacht, also jetzt irgendwie, wir brauchen was Eigenes und wir brauchen irgendwie was, wo sich unsere Gemeinde treffen kann. Wir brauchen so ein Zuhause, wir brauchen ein eigenes Café. Dann, um eine Geschichte kurz zu machen, habe ich da eins gefunden und haben da auch einen guten Vertrag ausgehandelt. So, dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben, dann hatten wir ein Café. In der Zeit, wo Cafés und Restaurants und die Gastronomie zumacht, links und rechts sagst, also das geht so nicht mit den ganzen Lockdowns, da haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt eins auf. Und wir glauben daran, dass das funktioniert. Und haben alle mitgeholfen, das zu renovieren und einzurichten. Und ich weiß noch, was mich da auch alle gesagt haben, das ist ja völlig verrückt, wer macht denn sowas? Wer macht denn in der Pandemie noch ein Café auf? Und ich dachte, ja, aber irgendwann, da ist das doch vorbei. Und da wird diese Kirche ein Zuhause brauchen, da wird diese Kirche einen Ort brauchen, wo sie sich um Leute kümmern kann, wo sie Leute einladen kann, sich zu engagieren. Und deswegen halte ich daran fest. Und mit allen Lockdowns und mit Inflation und mit allem, was dazugehört, haben wir da jetzt ein Café und das funktioniert und das trägt sich, was ich sagen muss, ein wirkliches Wunder ist. Ich habe das Gefühl, da ist Gott aufgetaucht, da bekehren sich Leute, wenn ein großes Tauffest gefeiert ist, da bekehren sich Leute an einem Ort, wo alle gesagt haben, das ist völlig verrückt, das überhaupt anzufangen. Ich möchte ein Leben führen, das so tief gegründet ist in Gottes Versprechen, so in seine Treue verwurzelt, dass ich es wage, mutig zu lieben, großzügig zu geben, mich fleißig zu engagieren, so weit, dass es keinen Sinn ergibt, es sei denn, man rechnet mit Gott. Also Ostern. Während wir an Weihnachten uns freuen, dass Gott uns auf Augenhöhe begegnet und seinen Sohn als Mensch mit bei uns so hineinschickt. Und an Pfingsten wir auch feiern und staunen, dass der Geist Gottes Unmögliches möglich macht, da ist Ostern doch ganz besonders die Einladung zu vertrauen. Auf etwas, was so ganz unglaublich aussieht und doch alles verändert. Das letzte Beispiel für mich ist Zachäus. Wir sind kurz vor Ostern und Jesus, der war unterwegs, hat in seiner Heimatstadt angefangen, war so unterwegs, bis er irgendwann nach Jerusalem rein ist. Und zwischendrin, da war er in Jericho. Und da trifft er einen Mann, von dem haben wir schon 100-mal einen Kindergottesdienst gehört und auch bestimmt in anderen Gottesdiensten. Ein Mann namens Zachäus, der war ein Oberster unter den Zolleinnehmern, der war sehr reich. Und es hieß, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Und er war klein und die Menschenmenge, die versperrte ihm die Sicht.
Deswegen lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Und als Jesus dann an die Stelle kam, da schaute er hinauf und er redete Zachäus an und sagte: Zachäus, komm hierunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg ab vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und da sahen alle das und murrten und sie sagten, bei ihm, so einem Sünder, da will Jesus einkehren. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm dann später beim Essen, als sie da gemeinsam am Tisch saßen: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, das hatte er, dann will ich es ihm vierfach zurückgeben. Und da sagte Jesus zu ihm: Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden, denn auch du bist ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist für mich eine ganz, ganz besondere Geschichte. Wegen zwei Dingen. Das eine ist Zachäus' Vertrauen. Zachäus, dass er sich hinstellt und sagt: Also diese Gnade, die ich da gerade spüre, die ist nicht nur so ein warmes Gefühl in meinem Herzen. Die ist nicht nur ein Grund zu singen und zu loben und vielleicht Gottesdienste zu feiern irgendwann später. Sondern das, was hier gerade passiert, das ist so real und das ist so wichtig, das muss Konsequenzen haben in meinem Leben, das muss man sehen. Und ich möchte die Hälfte von dem, was ich habe, den Armen geben. Und von dem Rest möchte ich allen, denen ich zu viel abgenommen habe, das vierfach zurückzahlen. Und ich denke immer, wenn seine Frau daneben an vielleicht mit am Tisch saß, sie dachte sich: Sind wir jetzt arm? Also wo kommt das denn her und wie wollen wir das denn machen? Aber da hat jemand eine radikale Lebensveränderung. Und auch da wieder, das Geld ist, wo sein Herz ist, eine radikale Lebensveränderung hingelegt, die alle sehen und spüren können, die einen Unterschied macht in der Welt, weil Gnade und Vertrauen eben nicht nur ein warmes Gefühl sind, das wir Sonntagmorgens haben, sondern zu echter Nachfolge einlädt. Und der zweite Grund, warum die für mich so besonders ist, die Geschichte, ist, weil es auch zeigt, dass Jesus, der spricht von dem Himmelreich und wie durch ihn das Himmelreich schon eingebrochen ist, dass wir nicht berufen sind, als Gemeinschaft von Gläubigen zu warten, dass irgendwann Gott wiederkommt und das Himmelreich einbricht, sondern wir jetzt schon eingeladen sind, Himmelreich zu leben und sichtbar zu machen, spürbar zu machen, darauf hinzuweisen, wo es schon passiert. Nicht nur irgendwann irgendwo, sondern heute gemeinsam. Und deswegen meine Frage zum Schluss hier an Sie, an euch. Diese Kirche ist wunderbar, hat ganz viele Möglichkeiten und liebevolle Menschen. Wie sieht ein Glauben aus als Gemeinschaft, der keinen Sinn macht, es sei denn, man rechnet mit Gott? Wie sieht unser Leben aus, wenn wir jetzt in die nächste Woche gehen? Wie könnte das aussehen, dass wenn Nachbarn und Kollegen sich fragen: Mensch, warum gibt die so großzügig? Warum macht er so viel mit in der Kirche? Warum ist er mit Leuten unterwegs, mit denen man sonst eigentlich nie so richtig was zu tun hat? Wie könnte das aussehen hier in Frankenthal, ein Leben zu führen, das keinen Sinn macht? Es sei denn, man rechnet mit Gott. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, einem Gedicht von Mutter Teresa. Ein Mensch, der weltweit bekannt ist, einen Glauben gelebt zu haben, der so gar keinen Sinn macht, sei denn, man ist ganz tief verwurzelt in Gott. Und ihr Gebet, das sieht wie folgt: Menschen sind oft unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Wenn sie freundlich sind, dann können Leute ihnen egoistische Hintergedanken vorwerfen. Sei trotzdem freundlich. Wenn du erfolgreich bist, dann wirst du falsche Freunde und wahre Feinde gewinnen. Sei trotzdem erfolgreich. Wenn du ehrlich und offen bist, dann können Leute dich betrügen. Sei trotzdem ehrlich. Was du jahrelang baust, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Wenn du Gelassenheit und Glück findest, dann können Leute eifersüchtig sein. Sei trotzdem glücklich. Das Gute, was du heute tust, das werden Leute morgen vergessen. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast. Es wird vielleicht nie genug sein. Gib der Welt trotzdem das Beste, das du hast. Denn weißt du, letzten Endes, da ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Es ging sowieso nie um dich und die anderen. Amen.